Deutschlandfunk Interview.
20 Millionen Dollar von den G7-Staaten, das war das Angebot. Aber Jair Bolsonaro lehnt das ab. Also keine Amazonas-Soforthilfe, jedenfalls nicht aus diesen Kreisen. Sein Argument: pflanzt doch bei euch in Europa neue Bäume. Darüber wollen wir sprechen mit der grünen Europaabgeordneten Anna Cavazzini, zuständig für Handelspolitik unter anderem. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Müller.
Frau Cavazzini, kann Bolsonaro in diesem Punkt auch einmal recht haben?
Also die Strategie von Bolsonaro ist ja sehr durchsichtig. Er will einfach zu Hause bei Makrobusiness, das hatten wir auch gerade schon im Beitrag gehört, punkten und spielt sich da so ein bisschen auf als der Beschützer sozusagen der wirtschaftlichen Interessen, die es im Regenwald gibt.
Mhm. Aber er ist der Präsident dieses Landes, das kann er ja auch tun.
Genau, aber was ich sagen wollte, ist, dass natürlich auch klar ist, dass die EU und die europäischen Staaten natürlich auch ihre Rolle in der ganzen Frage Abholzung des Regenwaldes überdenken müssen. Also man sollte nur an unseren Fleischkonsum denken. Wir haben riesige Importe von Soja schon jetzt und Regenwald wird auch schon jetzt abgeholzt. Das heißt, die europäischen Staaten müssen natürlich überlegen, was ihre Rolle ist. Auch der Klimawandel, der sich immer weiter anheizt, der hat auch damit zu tun, dass der Regenwald gerade brennt. Denn die Dürreperioden werden länger. Und noch sind immer die europäischen Staaten und die Industrienationen die am meisten den Klimawandel anheizen mit ihren CO2-Pro-Kopf-Emissionen.
Das war jetzt meine Frage, Frau Cavazzini. Also hat er dann doch recht, mit dem Hinweis zu sagen, macht erstmal in Europa eure Bäume wieder klar?
Ich finde nicht, dass er recht hat mit dem Hinweis erstmal, weil die Bäume in Europa sind jetzt irgendwie seit 300, 400 Jahren irgendwie abgeholzt. Es geht jetzt darum, den Amazonas zu retten, unsere grüne Lunge des Planeten. Ich glaube, alle, die Bilder gesehen haben, die verspüren so die gleichen Schmerzen. Da brennt wirklich sozusagen die Lunge unseres Planeten ab. Und darum geht es jetzt. Und ich glaube, wir sollten auch keinen Tag verlieren. Und Bolsonaro führte einfach eine ganz krasse Ableckungsstrategie. Ich sage nur, Europa muss sich auch so ein bisschen natürlich an die eigene Nase fassen, was die eigene Klimapolitik, was die eigene Landwirtschaftspolitik und was die eigene Fleischkonsumpolitik sozusagen angeht.
Also weil Brasilien oft nur liefert und wir Europäer bestellen.
Genau, also so Deutschland oder die EU ist einer der größten Exportmärkte für Soja und das wird hier zum allergrößten Teil dazu benutzt, um Rinder sozusagen zu füttern. Und das heißt, wir könnten auch in Europa darüber nachdenken, einfach eine andere Landwirtschaftspolitik zu machen. Man könnte diese Sojaimporte leicht ersetzen durch heimische Pflanzen.
Und das wird aber hier seit vielen, vielen Jahren schon diskutiert. Und diese Wirtschaftsbeziehungen, diese Export-Import-Beziehungen zu Lateinamerika, speziell in unserem Fall zu Brasilien, bestehen ja auch in dieser Struktur, in diesem Handelsverhältnis seit vielen, vielen, vielen Jahren. Also wir haben da zwei Zahlen gefunden, 14,5 Milliarden Euro ist das Volumen der Agrarerzeugnisse von Brasilien in die Europäische Union. Noch eine kleinere Zahl, 118.000 Tonnen davon, alleine Rindfleisch. Das ist ja keine Bolsonaro-spezifische Zahl. Das war, um das so zu formulieren, ja schon immer so.
Genau, also die Handelsstrukturen, wie Sie gerade haben, die sind über die letzten Jahre gewachsen. Was aber gerade erschärfend dazukommt, ist, dass die Europäische Union eben zusammen mit den Mercosur-Staaten ein Freihandelsabkommen schließen will. Der Text wurde gerade im Juli fertig verhandelt und dieses Freihandelsabkommen Mercosur wird diese bisher gewachsenen Wirtschaftsstrukturen nochmal verschärfen und auch die Exporte und somit meiner Meinung nach die Abholzung des Regenwaldes weiter anhalten.
Weil der Handel noch freier und einfacher wird.
Genau, also die Quoten für bestimmte Produkte wie Rindfleisch und Ethanol, die werden steigen. Das heißt, es muss mehr Rindfleisch in Brasilien oder es wird wahrscheinlich mehr Rindfleisch in Brasilien produziert, um diese Quoten zu erfüllen. Das Agrobusiness, das wurde auch im Beitrag erwähnt, war ein sehr starker Treiber davon. Die haben wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen, Bolsonaro an die Macht zu bringen, denn der hat von vornherein auch im Wahlkampf immer wieder gesagt, naja, wir müssen wirklich den Regenwald ökonomisch erschließen, wir müssen weiter exportieren, die Landwirtschaft weiter industrialisieren und das wird durch dieses Abkommen verschärft.
Aber Frau Cavazzini, wenn ich das richtig verstanden habe, was auch unsere Korrespondentin eben berichtet hat, dann war es ja jetzt die Agrarlobby in Brasilien, die gesagt hat, Moment, wir müssen jetzt hier eingreifen und müssen diese Brände stoppen.
Aber erst auch nach Druck. Ne? Man muss auch mal sagen, Bolsonaro hat ein, zwei Tage lang ja sogar die NGOs da bezichtigt, dass die Brände gelegt haben, weil sie mehr Gelder irgendwie aus dem Ausland einstreichen wollten. Das ist schon alles sehr, sehr zynisch. Also man hat gemerkt in den letzten zwei Tagen, dass der Druck von außen schon auch gewirkt hat. Deswegen glaube ich schon, diese Einsätze des Militärs, um jetzt den Regenwald noch ein bisschen zu retten, das hat schon damit zu tun, dass es internationalen Druck gab. Und auch die Drohungen von Irland, von Frankreich und auch von Luxemburg zu sagen, wir blockieren jetzt erstmal den Mercosur-Deal, die haben, glaube ich, die Agrarwirtschaft ganz schön aufhorchen lassen in Brasilien.
Aber das ist ja in ihrem Sinne. Sie können ja froh sein mit dem grünen Verständnis, mit der grünen Herangehensweise an diese Thematik, wenn dieser Deal gar nicht zustande kommt.
Genau, also die Grünen sind schon seit Anfang der Verhandlungen, der Deal wird jetzt schon seit 20 Jahren verhandelt, das muss man auch mal sagen, hat immer nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen bisher. Wir haben die Verhandlungen schon immer sehr, sehr kritisch begleitet, aus den Gründen, die ich gerade schon erzählt habe. Also in Bereichen, wo wir eigentlich eine Nachhaltigkeitswende bräuchten, in der Landwirtschaft, aber auch auf europäischer Seite in der Automobilindustrie, da sollen jetzt die Exporte steigen. Das haben wir schon immer sehr, sehr kritisch gesehen.
Aber dann brauchen jetzt, Sie sich auch nicht mehr über freien Handel letztendlich auslassen, beziehungsweise den noch einmal fordern, weil Sie wollen freien Handel, aber mit vielen, 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 vielen Einschränkungen und vielen Ausnahmen.
Wir sind auf jeden Fall dafür, dass Produkte frei auf der Welt hin und her geschifft werden können und das frei gehandelt werden kann. Das ist auch gut
aber
für die Konsumentendokumente. Aber wir haben bestimmte Standards, die wir anlegen wollen. Wir wollen zum Beispiel verbindliche Öko- und Sozialstandards. Und in dem Abkommen, was wir gerade fertig verhandelt haben, Mercosur, gibt es keine verbindlichen Öko- und Sozialstandards. Da gibt es ein Kapitel, da stehen viele schöne Sachen drin. Wir wollen gegen Abholzung vorgehen, wir wollen das Pariser Klimaabkommen einhalten, wir wollen die Menschenrechte einhalten, aber das Kapitel ist sozusagen nicht sanktionierbar. Da kann die EU am Ende gar nicht so viel machen, wenn Bolsonaro jetzt zum Beispiel wieder mal irgendwie weiter abholzt oder die Menschenrechte mit den Füßen tritt. Denn das Kapitel ist einfach sehr zahnlos. Und wir fordern, dass es so verbindliche Öko- und Sozialstandards in diesen Handelsabkommen gibt.
Blicken wir noch einmal auf die brasilianische Innenpolitik, auf den brasilianischen Präsidenten, vielleicht ohne den Einfluss, ohne die Rolle der Europäer jetzt hier in dem Punkt überzuwerten. Hat ein brasilianisch gewählter, legitimierter, demokratisch legitimierter Präsident das Recht und die politische Kompetenz zu sagen, wir wollen das Amazonasgebiet wirtschaftlich weiterentwickeln und nutzen?
Ich sehe das immer nicht so als einen monolithischen Block. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Interessen in Brasilien. Und natürlich kann man sagen, Bolsonaro hat jetzt erstmal die Mehrheit erlangt. Ist auch ein bisschen die Frage, mit welchen Mitteln. Mhm. Aber er ist gewählter Präsident, das stimmt. Aber es gibt natürlich auch eine Regel, die besagt, nicht die Mehrheit kann alles gegen die Minderheit unternehmen. Es gibt indigene Gemeinschaften, es gibt NGOs, es gibt auch die Bundesstaaten, die teilweise auch eine andere Politik fahren wollen als Bolsonaro. Das heißt, Bolsonaro muss natürlich auch gucken, dass er die Indigenen schützt, dass er die NGOs schützt, und das tut er gerade nicht. Der zweite Punkt ist der Amazonas, und das hat Macron auch schon gesagt. Ja, und das sagen auch viele Expertinnen und Experten, dass der Amazonas auch schon sowas ist wie ein internationales Gemeinschaftsgut.
Also das ist ein Welteigentum, und da hat Bolsonaro als Präsident dieses Landes nicht viel mitzureden?
Ich würde nicht sagen, dass es ein Welteigentum ist, aber ich glaube, die internationale Staatengemeinschaft hat eine Verpflichtung, genauso wie Bolsonaro, der eine Verpflichtung hat, weil Brasilien auch das Pariser Klimaabkommen unterschrieben hat. Brasilien hat auch die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO unterschrieben. Also es gibt sehr viele internationale Abkommen, die Bolsonaro auch sozusagen in die Pflicht nehmen. Die internationale Gemeinschaft in Brasilien haben die Pflicht, gemeinsam zu gucken, wie können wir das unter einen Hut bringen, dass natürlich auch wirtschaftliche Interessen, die legitim sind, Brasilien will sozusagen auch aus der Armut rauskommen und hat das in den letzten Jahren auch geschafft, zu vereinbaren sind mit internationalem Klima- und Umweltschutz. Und da muss man einfach an einem Strang ziehen. Da hilft es auch nicht, wenn man sich gegenseitig jetzt hier so hochschaukelt.
Also meine Frage war ja, ist das Amazonasgebiet für Sie unantastbar?
Ich glaube, wir müssen ganz viele starke Regeln in Kraft setzen, dass so viel wie möglich des Amazonasgebietes geschützt wird. Und die Vorgängerregierung hat ja auch schon ein bisschen was getan. Die deutsche Entwicklungshilfe hat da auch schon, oder die europäische natürlich auch, viel unternommen. Ich würde sagen, der Amazonas kann nie sakrosant sein, aber wir müssen wirklich übereinkommen, große Teile davon unter Schutz zu stellen, aber eben auch zu schauen, wie können sozusagen Entwicklungsinteressen von Brasilien geschützt werden.
Und sind wir da glaubwürdig, wenn wir eben mit diesen Export- oder Importquoten dann den Brasilianern mit den Fingern drauf hinweisen, zu sagen, was sie zu tun haben?
Ich finde, das habe ich am Anfang auch gesagt, wir sind da ein Stück unglaubwürdig, denn mit irgendwie 60 Kilo Fleischkonsum in Deutschland haben wir auch schon sozusagen, holzen wir jeden Tag symbolisch ein kleines Stück des Regenwaldes auch ab, weil wir einfach riesen Sojaimporte sozusagen in Deutschland an unsere oder in der Europäischen Union an die Rinder verfüttern. Und es gehört eben auch dazu, an die eigene Nase sich zu greifen und schon noch zu überlegen, wie kann man hier die Landwirtschaft so umgestalten, dass wir nicht auf diese Sojaimporte angewiesen sind, sondern dass wir verstärkt heimische Produkte nutzen. Und das ist möglich, das zeigen ganz viele Studien.
Bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini, unter anderem zuständig für Handelspolitik. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Ihnen noch einen schönen Tag.
Auf Wiederhören.